Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Wozu hast du mich denn hierher geschickt? Und warum? Warum hast du dein Versprechen noch nicht eingelöst? Eigentlich ist alles nur noch schlimmer, anstatt besser geworden. Wie gut, dass nicht Sie oder ich diese Vorwürfe zu hören bekommen, sondern Gott. Insofern kann ich Sie ganz entspannt zu einer neuen Glauben-Geschichten-Folge begrüßen. Schauen wir mal, wie Gott mit der Situation umgeht. In der letzten Episode sind Mose und Aaron zum Pharao gegangen. Sie wussten, dass der Pharao das Volk nicht ziehen lassen wird. Was sie aber wahrscheinlich nicht gewusst haben, ist, dass der Pharao die Arbeitsbedingungen, die Lebensbedingungen des Volkes drastisch verändern, besser gesagt verschlimmern wird. Es ist einfach bergab gegangen. Seitdem sie hingekommen sind, ist alles nur noch schlimmer geworden. Und das Volk leidet und leidet noch mehr unter der Sklaverei in Ägypten. Als sie, Mose und Aaron, vom Pharao weggehen und dem eigenen Landsleuten begegnen, da rasten sie förmlich aus. 2. Mose, da befinden wir uns ja gerade, 2. Mose. Und dort Kapitel 5, Abvers 20. Als sie nun vom Pharao herauskamen, Vertreter des Volkes, die beim Pharao irgendwie für das Volk eintreten wollten. Also als sie vom Pharao rauskamen, trafen sie Mose und Aaron, die traten ihnen entgegen. Und sie sagten zu ihnen, der Herr sehe auf euch und halte Gericht darüber, dass ihr unseren Geruch beim Pharao stinkend gemacht habt und bei seinen Hofbeamten, indem ihr ihnen das Schwert in die Hand gegeben habt, uns umzubringen. Man spürt diesen Zorn, diesen Frust dieser Landsleute, die sagen, was habt ihr eigentlich gemacht? Habt ihr gedacht, ihr spaziert einfach so beim Pharao rein und sagt, weißt du was, es wäre vielleicht Zeit, dass das Volk geht. Und dass er einfach sagt, stimmt, hatte ich vergessen, ist doch klar. Natürlich, zieht doch bitte aus, ich brauche euch nicht. Ich werde es selber hinkriegen mit meinen Leuten, die ganzen Bauten und alles, was ich erreichen will. Dieser Zorn schlägt Mose und Aaron entgegen und Mose hören wir dann reden, er selbst diskutiert nicht mit seinen Landsleuten, sondern wendet sich zu Gott und sagt, Herr, warum hast du denn so übel an diesem Volk gehandelt? Wozu hast du mich denn gesandt? Seitdem ich nämlich zum Pharao hineingegangen bin, um in deinen Namen zu reden, hat er an diesem Volk übel gehandelt. Aber errettet hast du dein Volk nicht. Das Volk ist frustriert. Mose, auch aus ihm bricht Frust oder Zorn oder Verzweiflung aus. Er sagt sich, Herr, was soll denn das? Wenn man hier so eine kleine Rückblende machen würde, als Mose und Aaron in Ägypten ankommen und mit dem Volk, mit den Ältesten reden, da ist noch Hochstimmung. Am Ende vom Kapitel 4, da heißt es, dass Mose und Aaron die Zeichen, die Gott ihnen gegeben hat, vor dem Volk machen. Und dann, Kapitel 4, Vers 31, und das Volk glaubte. Und als sie hörten, dass der Herr die Söhne Israel heimsucht und ihr Elend gesehen habe, da warfen sie sich nieder und beteten an. Das heißt, es gab so einen Moment des Glaubens, der Freude, der Hoffnung. Ja, Mose ist zurück. Gott ist ihm begegnet. Das Versprechen, das Josef uns gegeben hat, Jahrhunderte zuvor, dass eines Tages Gott kommen wird und uns aus Ägypten herausführt, vielleicht ist das der Tag, an dem sich das erfüllen wird. Sie haben die Zeichen gesehen, sie haben gebetet, sie haben geopfert, es war diese Hochstimmung und dann schlittert das Ganze nach unten. Die Bedingungen verschlimmern sich, die Arbeit wird furchtbarer. Der Zorn des Pharaos steigert sich. Anstatt dass es bergauf geht, geht es nur noch bergab. Weg mit dem Glauben, weg mit der Hoffnung, weg mit diesem aufkeimenden Volkeswillen oder mit diesem Gedanken, ja, für uns wird es eine andere Zukunft geben als die Sklaverei. Und auch Mose, derjenige, der ja wusste, dass der Pharao das Volk nicht unmittelbar oder sofort wegziehen lassen wird, auch er ist verzweifelt, auch er weiß nicht, wie es weitergeht. Und er sagt, Herr, was soll denn das? Jetzt bin ich hier. Ich habe gemacht, was du gesagt hast, aber errettet hast du dein Volk noch lange nicht. Kapitel 6, Vers 1. Der Herr jedoch sprach zu Mose. Nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde. Denn durch eine starke Hand Durch eine starke Hand gezwungen wird er sie ziehen lassen. Ja, durch eine starke Hand gezwungen wird er sie aus seinem Land herausjagen. Und ich höre fast Mose denken, wahrscheinlich nicht sagen, wo ist denn diese starke Hand? Bis jetzt habe ich sie nicht gesehen, Herr. Starke Hand. Und Gott redete zu Mose und sprach zu ihm, ich bin Jahwe. Ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige, aber mit meinem Namen Jahwe habe ich mich ihnen noch nicht zu erkennen gegeben. Da habe ich jetzt so für mich kurz innegehalten. Moment mal, wie? Also ich bin Jahwe. Sie erinnern sich, Gott begegnet Mose am brennenden Dornbusch, am Berg Horeb, an dem Berg Gottes und stellt sich dort als Jahwe vor. Als der Gott der Väter. Aber hier sagt er, ich bin Jahwe, aber Isaak, Jakob, Abraham bin ich nicht als Jahwe begegnet, sondern als Gott der Allmächtige. Bin ich zurückgegangen, gelesen, nochmal die Episoden so durchgeschaut und bin dann auf Kapitel 17 gestoßen. Und 1. Mose, Kapitel 17 und dort ab Vers 1, da sagt ja Gott zu Abraham, ich bin Gott, der Allmächtige. Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Auch dem Jakob begegnet Gott, als er von seinem Bruder, von seiner Familie flieht, als Gott, der Allmächtige. Ich habe mich gedacht, warum unterscheidet denn Gott hier? Einerseits Jahwe und einerseits der Allmächtige. Im Leben von Abraham, das ist die Erklärung, die ich so für mich gefunden habe, im Leben von Abraham ging es ja um eine Frage. Werde ich ein Kind bekommen, ja oder nein? Wird Gott mir ein Kind schenken, ja oder nein? Sie erinnern sich, er wartet über 20 Jahre. Über 20 Jahre auf diesen Sohn. Und irgendwann begegnet ihm Gott und sagt, als er 99 Jahre alt ist und sagt, hey, ich bin Gott, der Allmächtige. Ich krieg das hin. Vertrau mir. Ich krieg das hin. Das, was unmöglich ist, was niemand kann. Ich kann das. Jetzt, Jahrhunderte später, sagt Gott, als Allmächtiger bin ich euch schon begegnet. Als der Dinge kann, die sonst niemand kann. Als der Dinge, die unmöglich sind, möglich macht. Als dieser bin ich euch begegnet, aber jetzt begegne ich euch als Jahwe. Und in Gottes Erscheinen dem Mose gegenüber, in 2. Mose Kapitel 3, haben wir versucht zu erahnen, was dieses Wort, was dieser Name denn bedeutet und sind auf diese Gedanken gekommen, dass es heißt, ich bin mit euch oder ich bin mit dir, Mose. Ich bin mit dir. Jahwe bedeutet, dass ich bei dem Menschen bin. Ihr seid nicht alleine. Und jetzt sagt Gott, als das will ich mich euch zu erkennen geben. Ihr seid nicht alleine als Volk. Er fährt fort in Vers 4, auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerechnet, ihnen das Land Kanaan zu geben, das Land ihrer Fremdlingschaft, in dem sie sich als Fremdlinge aufgehalten haben. Das heißt, Gott begegnet den Vätern als der Unmögliches möglich macht. Und Gott erinnert jetzt an diesen Bund, an diesen Vertrag, den er mit Abraham, mit Isaak, mit Jakob geschlossen hat. Euch gehört das Land. Ihr seid hier nicht, wo ihr sein solltet. Eure Heimat ist ganz woanders. Vers 5, und ich habe auch das Ächzen der Söhne Israel gehört, die Ägypter zur Arbeit zwingen. Und ich habe an meinen Bund gedacht. Darum sage zu den Söhnen Israel, ich bin der Herr oder ich bin Jahwe. In meiner Bibel, der Elberfelder Bibel, überall wo Herr mit großen Buchstaben steht, steht eigentlich Jahwe. Und wenn man so das erste Buch Mose durchgeht, dann merkt man, dass eigentlich von den ersten Kapiteln der Bibel an wird immer wieder von dem Herrn, also von Jahwe, geredet. Aber sich in der Bedeutung dieses Namens zu erkennen geben, das macht er erst scheinbar hier zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte Israels. Also ich bin Jahwe. Ich werde euch herausführen unter den Lastarbeiten der Ägypter hinweg, euch aus ihrer Arbeit erretten und euch erlösen mit ausgestreckten Armen. Und ich dachte mich wieder so ein bisschen in Mose hineinversetzt und gesagt, schön Gott, dass du Jahwe bist. Schön, dass du mit uns bist. Schön, dass du uns erretten willst mit ausgestreckten Armen. Aber ich habe ja noch so seinen Satz in meinem Ohr. Aber errettet hast du dein Volk bis jetzt noch nicht. Gott sagt, mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch mir zum Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich, der Herr, dass ich, Jahwe, euer Gott bin, der euch herausführt unter den Lastarbeiten der Ägypter hinweg. Also dieser Name Gottes heißt nicht nur, ich bin bei euch, sondern ich bin der, der euch errettet. Ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk. Wir gehören zusammen. Und das zu erkennen, darum geht es jetzt. Jetzt in dieser schwierigen Situation, das Volk in der Versklavung, wartend, hoffend auf die Befreiung. Und ihr sollt erkennen, ja, ich bin bei euch. Ich bin euer Gott, ihr seid mein Volk. Dann werde ich euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaak und Jakob geben will. Und ich werde es euch zum Besitz geben, ich, der Herr, oder ich, Jahwe. Mose nun, Vers 9, Mose nun redete zu den Söhnen Israel, aber aus Verzagtheit. Aus Verzagtheit und wegen ihrer schweren Arbeit hörten sie nicht auf Mose. Kann man es ihnen verübeln? Irgendwie hat mich dieser Satz ganz persönlich berührt, weil ich mir dachte, ist doch klar. Natürlich waren sie hoffnungslos. Diese schwere Arbeit, diese Bedingungen haben sie einfach hoffnungslos werden lassen. Da kann man nicht auf solche frohen Botschaften hören und sagen, der Herr wird euch befreien mit ausgestrecktem Arm. Ihr werdet in das Land eurer Väter kommen. Ihr werdet schon sehen, was passieren wird. Das wird großartig werden. Geht das, wenn man leidet, wenn man Schmerzen hat, wenn die Kinder sterben? Ist das denn möglich, überhaupt an sowas noch zu glauben, dass das möglich ist, wenn man umgeben ist vom Tod und Gewalt? Das ist verständlich. Aus Verzagtheit und wegen ihrer schweren Arbeit hörten sie nicht auf Mose. Da redete der Herr zu Mose und sprach, geh hinein, sage dem Pharao, dem König von Ägypten, er soll die Söhne Israel aus seinem Land ziehen lassen. Mose aber redete vor dem Herrn und sagte, siehe, die Söhne Israel haben nicht auf mich gehört. Wie sollte da der Pharao auf mich hören, zumal ich unbeschnittene, unreine Lippen habe? Nicht nur das Volk scheint aufgegeben zu haben. Auch Mose ist an einem Nullpunkt. Sagt, Herr, ich habe es gerade versucht, dem Volk zu sagen. Was hat das Volk gesagt? Wie hat das Volk reagiert? Sie haben mir nicht zugehört. Warum soll der Pharao mir zuhören? Warum soll ich nochmal zu ihm gehen? Was soll das bringen? Was soll das denn bringen? Er hat mich doch schon mal rausgeschickt. Es ist alles nur noch schlimmer geworden. Soll es noch schlimmer werden? Ist das das, was du willst? Aber der Herr redete zu Mose und zu Aaron und beauftragte sie als Gesandte an die Söhne Israel und an den Pharao, den König von Ägypten, die Söhne Israel aus dem Land Ägypten herauszuführen. Als ich so die Geschichte oder diese Episode für mich gelesen habe, habe ich mich dann gefragt, wenn ich jetzt so lese, was Gott zu Mose sagt, welche Stimmung oder welchen Klang soll ich dieser Worte geben? Wie hören Sie denn so Gottes Stimme? Ist Gott frustriert? Ist er zornig? Denkt er sich, Mose, was soll denn das? Oder Volk, warum hört ihr denn nicht? Ich habe es euch doch versprochen, ich habe es euch doch gesagt. Oder ist er geduldig, ruhig, verständnisvoll? Hat es wahrscheinlich schon kommen sehen, aber dem Mose oder dem Volk noch nicht gesagt, weil er sie nicht von vornherein in so eine schlechte Stimmung mit reinnehmen wollte? Für mich persönlich habe ich mich entschieden, so Gott in dieser Ruhe und in dieser Geduld und in dieser Liebe mit Mose reden zu lassen. Ich bin Jahwe, Mose. Ich bin der, der mit dir ist. Ich bin deinen Vätern erschienen. ich habe ihnen ein Versprechen gegeben. Ich habe das, was hier passiert, gesehen. Ich bin hier. Ich werde euch herausführen. Diese starke, sichere Stimme. Aber dennoch, jetzt zurück in die Position oder in Mose hineinversetzt. Mose sagt, Herr, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht. Das kriege ich nicht hin, daran zu glauben. Das Volk glaubt mir nicht. Warum soll der Pharao mir glauben? Dann gibt es einen Schnitt. Das Gespräch hört auf. Gott sagt nichts mehr. Und der Autor nimmt uns in eine ganz andere Szene hinein. Dies sind die Häupter ihrer Väterhäuser. Die Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels. Henoch, Palu, Hezron und Karmi, das sind die Sippen Rubens. Auf einmal springt jetzt sozusagen der Autor und entscheidet sich, uns Stammbäume zu sagen, Nachkommen. Zuerst von Ruben, dann Vers 15 und die Söhne Simeons, Jemuel, Jamin, Ochad, Jachin, Zohar und Shaul, der Sohn der Kanaaniterin, das sind die Sippen Simeons. Ich so, hä? Moment mal, eigentlich waren wir doch jetzt mitten in Ägypten. Eigentlich ging es doch jetzt darum, wird das Volk errettet oder nicht? Und nicht, wer welche Kinder bekommen hat. Was ist jetzt? Geht Mose oder geht er nicht? Vers 16. Und dies sind die Namen der Söhne Levis nach ihrer Geschlechterfolge. Gershon, Kehat und Merari. Levi hat 3 Söhne und die Lebensjahre Levis betrugen 137 Jahre. Die Söhne Gershons, also des Ersten, waren Libni und Shimi nach ihren Sippen. Die Söhne Kehats, Zweite, Amram, Yitzhar, Hebron und Uziel. Und die Lebensjahre Kehats betrugen 33 Jahre. Die Söhne Meraris, dritter Sohn, Machli und Muschli. Das sind die Sippen Levis nach ihrer Geschlechterfolge. Levi, okay, aber hat das jetzt was mit Mose und Aaron? Oder was machst du eigentlich hier, lieber Autor? Nimmst du es jetzt ganz weg? Ist es so eine Verschnaufpause? Mal kurz tief durchatmen, weg von diesem Krisenherd Ägypten hin zu den Stammbäumen? Geht es vielleicht darum, mir als Leser oder uns als Leser, als Hörer zu sagen, pass mal auf, Leben kommt. Leben kommt. Vater und Sohn. Vater und Sohn. Vater und Sohn. Vers 20. Und Amram nahm sich Jochebed, die Frau seines Vaters, zu Frau, die gebar ihm Aaron und Mose. Jetzt sind wir wieder bei Aaron und Mose angekommen. So dieser Blick von den Stammbäumen, von den Nachkommen, von den Vorfahren, jetzt hin zu diesen zwei. Und die Lebensjahre Amrams betrugen 137 Jahre. Die Söhne Yitzchars aber waren Korach, Nefeg und Sichri. Und die Söhne Uziels, Mischael, Elisaphan und Sitri. Cousins von Mose und Aaron. Ich habe es mir ausgerechnet, als ich so die Namen verglichen habe. Okay, das sind die Cousins. Aaron aber nahm sich Elisheba, die Tochter Aminadabs, die Schwester Nachschons, zur Frau. Die gebar ihm Nadab, Abihu, Eleazar und Itmar. Das heißt, jetzt geht es von Aaron in die Zukunft zu seinen Söhnen. Und die Söhne Korachs waren Asir, Elkana, Abiasaf. Das sind die Sippen der Korachiter. Eleazar aber, der Sohn Aarons, nahm sich eine von den Töchtern Putiels zu Frau, die gebar ihm Pinchas. Dies sind die Familienhäupter der Leviten nach ihren Sippen. Also wir kriegen nicht nur die Namen der Kinder von Aaron, sondern auch die Namen seiner Enkelkinder. Das heißt, so deute ich jetzt sozusagen diesen Einschnitt, diesen Blick jetzt in die Vorfahren als auch in die Nachkommen, als den Blick wegwenden. Weg von dieser Krise, weg von dieser schwierigen Situation, scheinbar unlösbaren Situation, mit der Frage, wird denn Gott wirklich eingreifen oder nicht, hin zu den Vorfahren und den Nachkommen, fast als würde der Autor sagen, Leben besteht. Es gab ein Gestern und es wird auch ein Morgen geben. Mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen, lieber Leser. Dieser Aaron Und dieser Mose sind es, zu denen der Herr gesprochen hat, führt die Söhne Israel aus dem Land Ägypten hinaus nach ihren Herrscharen. Das heißt, nicht irgendein Mose, nicht irgendein Aaron, sondern es ist dieser Mose und es ist dieser Aaron. Die haben eine Vergangenheit und die haben eine Zukunft. Und die sollen das Volk aus Ägypten herausführen. Vers 27, diese sind es, die zum Pharao, dem König von Ägypten, redeten, um die Söhne Israel aus Ägypten hinauszuführen. Das sind Mose und Aaron. Fast als würde es so einhämmern. Das sind die zwei. Nicht irgendjemand anders. Und es geschah an dem Tag, an dem der Herr zu Mose im Land Ägypten redete, switch, jetzt nimmt uns der Auto wieder zurück nach Ägypten. Und es geschah an dem Tag, dass der Herr zu Mose redete und sprach, ich bin der Herr. Da ist sie wieder, diese Stimme. Ich bin Jahwe. Ich bin der Herr. Der mit euch, der mit dir, der mit euch als Volk ist. Rede zum Pharao, dem König von Ägypten, alles, was ich zu dir rede. Mose aber sagte vor dem Herrn, was denken Sie denn, was er jetzt geantwortet hätte? Gefühlt nach dieser schon etwas heroischen Darstellung der Vorfahren und der Nachkommen hätte ich gedacht, dass Mose sagt, ja Herr, stimmt, jetzt geht's los. Ich habe verstanden, du bist der Herr, du bist mit uns, du wirst uns befreien, jetzt geht's los. Aber Mose sagte, siehe, ich habe unbeschnittene, unreine Lippen. Wie sollte denn der Pharao auf mich hören? Menschlich, oder? Ist ja auch gut so. Was soll er denn sonst sagen? Er kann doch nur ehrlich sein und sagen, Herr, ich will ja, ich würde ja gerne, so geht es mir auch, so geht es Ihnen wahrscheinlich auch, ich würde ja gerne vertrauen, dass du derjenige bist, der uns jetzt befreit, der uns mein Leben verändert. Aber irgendwie, wenn ich das so anschaue, wenn ich das alles so um mich herum sehe, dann weiß ich, wie sollte denn der Pharao auf mich hören? Wie soll denn das funktionieren? Und der Herr sprach zu Mose, siehe, ich habe dich für den Pharao zum Gott eingesetzt und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Wow, da habe ich jetzt mal kurz gestaunt. Wie, Mose soll dem Pharao Gott sein und Aaron ist dann der Prophet? Hab mich an den Text zurückerinnert, und zwar als Gott Mose begegnet. Und 2. Mose Kapitel 4, da wird sowas Ähnliches schon mal gesagt. 2. Mose Kapitel 4, dort ab Vers 15. Da geht es ja darum auch, dass Mose nicht wirklich gehen will, dass er sich auch nicht traut und sagt, hey, ich kann ja nicht reden, ach, ich schicke jemand anderes. Und da sagt Gott, pass auf, ich schicke dir deinen Bruder Aaron. Du sollst zu ihm reden, 4. Mose, Vers 15, und die Worte in seinen Mund legen und ich will mit deinem Mund und mit seinem Mund sein und ich will euch unterweisen, was ihr tun sollt. Er aber soll für dich zum Volk reden. Und es wird geschehen, er wird für dich zum Mund sein und du wirst für ihn zum Gott sein. Bittchen also nochmal gesagt, in Kapitel 7, siehe, ich habe dich für den Pharao zum Gott eingesetzt. Und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Das heißt, du redest zu deinem Bruder, mach dir keine Sorgen, und dein Bruder wird mit dem Pharao reden. Und ich sag dir, was du dem Pharao sagen sollst. Und in dieser Stärke wirst du dem Pharao entgegentreten. Nicht als irgendjemand, nicht als ein kleiner Mensch, der nichts zu sagen hat, sondern du sollst für den Pharao zum Gott sein. Du sollst alles reden, was ich dir befehlen werde. Und dein Bruder Aaron soll zum Pharao reden, dass er die Söhne Israel aus seinem Land ziehen lassen will. Ich aber... Und an diesem Punkt halten wir die Geschichte an und werden in der nächsten Glaubengeschichten-Folge genau dort ansetzen und sehen, was Gott als nächstes macht. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen dieser Geschichten, ob Sie es alleine lesen, ob Sie mit einem Studienkreis, mit einem Bibelkreis zusammenlesen. Viel Freude und vor allem die Erfahrung, dass Gott in Ihrem Leben eingreifen wird. Alles Gute Ihnen und Gottes Segen.
Musik.